Freude ist eines der schönsten Gefühle, die wir kennen. Wer sich von Herzen freut, ist dies in diesem Moment glücklich und zufrieden. Freude kann für einen Moment Sorgen und Kummer vertreiben. Das Leben bietet uns viele Freudenmomente. Die Geburt eines Kindes, die bestandene Prüfung, eine bevorstehende Hochzeit, Ferien, ein schöner Sommertag, gibt x Erfahrungen, über die wir uns freuen können. Doch alle diese Freuden sind meist von kurzer Dauer, eben Glücksmomente, wichtig in unserem Leben. In der Predigtreihe, mit der ich heute starte, beschäftigen wir uns mit der Freude, Freude ohne Ende. Eine beständige Freude, eine wachsende Freude. Es gibt tatsächlich eine Freude, die kein Ende kennt. Die Freude, die sich sogar verstärkt ins Unermessliche, dann, wenn wir bei Jesus sein werden. Es ist die Freude der Erlösung und die damit verbundene Zukunft. Die Freude über das, was Gott uns geschenkt hat und noch schenken wird. Freude ist sozusagen das Markenzeichen von uns Christen. Lukas berichtet über die Christen, die am Pfingsten zum Glauben an Jesus gekommen sind, Folgendes. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie waren überglücklich. Und kann man das von unseren Zusammenkünften sagen? Merkt man so diese überschwängliche Freude und Begeisterung, die wir als Christen haben. Vermutlich war das in den folgenden Jahren auch bei den Christen von damals nicht mehr so ausgeprägt. Allzu schnell gewöhnen wir uns an unser Glück. Das, worüber wir uns freuten, wird zur Normalität und scheint selbstverständlich zu sein. Das wird der Grund sein, weshalb Paulus die Christen immer wieder zur Freude ermunterte. Wenn das ganz normal immer gewesen wäre, dann müsste ja Paulus nicht immer wieder auf diese Freude hinweisen und sagen, freut euch. Deshalb spornt er die Christen an. Den Philippen schreibt er, freut euch, was immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich es euch, freut euch. Also es war nicht so selbstverständlich. Sonst hätte er das nicht so betonen müssen. Dann hätte er gesagt, es freut mich, dass ihr euch freut. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie groß eure Freude ist. Sie sollen nicht nur auf ihre schwierigen Situationen sich konzentrieren, von ihrer Not und Sorge sich erdrücken lassen. Sie sollen sich über den großen Reichtum freuen, den sie durch die Beziehung zu Jesus haben. Im Epheserbrief schreibt Paulus über die Gründe der Freude. Und wer versteht, was Paulus erklärt, dem bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als sich zu freuen. Und trotzdem müssen wir es immer wieder hören. Ich meine, ich habe schon oft über Freude gepredigt und dann denke ich immer wieder, wo ist sie jetzt bei mir? Die Freude, die mit unserem Tod nicht kein Ende findet, die Freude kennt keinen Horizont, sie bleibt bis in alle Ewigkeit. Eben Freude ohne Ende. Und in dieser Predigtreihe mache ich weiter. Ich habe schon mit dem Epheserbrief begonnen letztes Jahr und das ist jetzt die Fortsetzung. Da haben wir 6 Abschnitte im Epheserbrief, die alle mit Freude zu tun haben, die ich unter dieses Thema. Freude auf bevorstehende Sehne, freue dich über die Macht von Jesus, freue dich, du bist nicht mehr tot, freue dich über die überwältigend große Gnade, freue dich an der Nähe zu Gott und freue dich über deine neue Heimat. Mir ist jetzt bewusst, dass die Predigt von heute auch etwas mit der vom letzten Sonntag zu tun hat. Aber die Schuld liegt da nicht bei mir, sondern bei der Ursula, weil sie hat den Vers gezogen, das Losungswort, das auch in diese Richtung ging. Es ist aber auch nicht unüblich, denn das ist ein Generalthema in der Bibel. Die Freude und die Hoffnung auf das, was kommt. Und es ist eigentlich schade, dass das in uns, bei uns irgendwie untergegangen ist, dass wir uns oft so auf so Kleines konzentrieren und eigentlich die großen Linien, die uns die Bibel gibt, oft gar nicht so beachten, wie sie zu beachten wären. Also ich lese zuerst mal diesen Abschnitt von Paulus. Epheser, Kapitel 1, Vers 15. Ich habe gehört, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr alle entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Paulus hörte Erfreuliches aus Ephesus. Ich habe gehört, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Solche Nachrichten lassen das Herz eines Apostels höher schlagen. Die Verkündigung des Evangeliums zeigte wirklich positive Auswirkungen. Sichtbar änderten Menschen ihr Verhalten, ihr Leben. Sie halten trotz Widerständen und die ihnen begegnen an der Entscheidung fest, Jesus nachzufolgen. Und sie werden nicht depressiv deswegen, sondern sie freuen sich, weil sie dieses Geschenk vor Augen haben, die Befreiung durch Jesus. Und die Liebe der Christen untereinander muss offensichtlich beeindruckend gewesen sein. Die Verkündigung des Evangeliums hat also ihr Ziel erreicht. Wie Paulus einmal dem Timotheus schreibt, das muss das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Das ist das Ziel der Verkündigung. Eine Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, aus einem ungeheuchelten Glauben. Und das war in Ephesus der Fall. Die Christen gaben dem Heiligen Geist genügend Raum, damit die Früchte des Glaubens reifen konnten. Denn die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das ist großartig, Menschen zu beobachten, die zu Jesus gefunden haben und ihr Leben verändern. Manchmal bekehren sich Menschen, doch man hat den Eindruck, dass sie sich in ihrem Leben nichts verändern. Es muss sich ja nicht etwas, oft ändert sich ja nicht etwas groß gegen außen, aber man merkt bei einem Menschen, dass innerlich etwas geschehen ist. Das ist neu geworden. Aber manchmal geschieht das nicht und das sind oft rituelle Bekehrungen. Menschen, die ein Bekehrungsritual durchlaufen. Sie möchten ihr Leben wirklich ändern. Aber sie haben noch nicht wirklich verstanden, was Jesus für sie getan hat. Und sie haben noch nicht verstanden, wie verloren und hoffnungslos sie sind in ihrer Schuld. Sie denken immer noch, eigentlich sind wir gute Menschen und auf das drauf setze ich dann Jesus. Und sie haben nicht verstanden, dass wir verloren sind ohne Jesus. Und dass man da nichts draufsetzen kann, sondern kann man sich nur von Jesus erneuern lassen. Paulus sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Also nicht, wenn man ein Ritual vollzogen hat, sondern wenn man mit dem Herzen glaubt. Man kann Glauben auch mit Vertrauen übersetzen. Paulus freut sich riesig, dass die Verkündigung des Evangeliums gute und gesunde Früchte hervorbringt. Er empfindet eine tiefe Dankbarkeit und schreibt, wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Das ist mir einfach eine große Freude. Jetzt beschreibt Paulus, was er sonst noch in seinem Gebet bewegt, wenn er an sie denkt. Paulus denkt nicht, und das muss ich euch ein bisschen enttäuschen, an die Anliegen, die bei uns oft im Vordergrund stehen. Seine Anliegen drehen sich nicht um materielle Fürsorge oder um körperliche Gesundheit, nicht um Bewahrung der Christen, weil sie wegen dem Glauben leiden müssen. Natürlich können und sollen und dürfen wir für solche Anliegen beten, aber Paulus beschäftigt andere wichtige Anliegen. Er betet für die Vertiefung im Vertrauen zu Gott. Warum? Weil er weiß, wenn das Vertrauen tief ist in Gott, dann werden wir auch mit unserem Leben besser zurechtkommen. Ihm geht es um das Wachstum und den Reifeprozess der Christen. Es ist sein Wunsch, dass die Christen ihrem Glauben gefestigt werden und dass sie mündige Christen werden, die eigenverantwortlich leben können. Das ist ganz wichtig. Eigenverantwortung ist ein wichtiger Aspekt im Glaubensleben und wir tendieren immer dazu, die Verantwortung Gott abzugeben. Gott macht's. Das klingt alles so schön und fromm. Aber wir sind eben auch Menschen, die Entscheidungen treffen und die Verantwortung tragen. Paulus kennt die Gefahr einer oberflächlichen Frömmigkeit. Er weiß, wie schnell Christen von ihrem Weg abkommen können, wenn sie im Glauben nicht gefestigt sind. Seine Sorge beschreibt er später im Epheserbrief: Wir wollen keine unmündigen Kinder sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Das war ein riesiges Problem bei den ersten Christen. Da wurde das Evangelium verkündigt und kamen die Menschen zum Glauben, kamen schon die Irrlehrer, die alles wieder vertreten. Der Kampf der Apostel war immer, die gesunde Lehre aufrechtzuerhalten. Was wäre das für eine Katastrophe, wenn andere Lehren alles zerstören, was Gott hier geschenkt hat? Deshalb müssen die Christen mündig, und man kann auch sagen, im Glauben erwachsen werden. Und leider wird die Bedeutung einer gesunden Lehre und eines guten Fundaments im christlichen Glauben oft unterschätzt. Wir bewegen uns so in einem christlichen Klima, aber wir wissen oft gar nicht mehr, was wir wirklich glauben. Viele wissen noch besser, was sie nicht glauben. Aber eigentlich ist es besser, wenn man weiß, was man glaubt, auf was es ankommt. Wir leben in einer Art evangelikalen Pluralismus, bei dem einfach alles gültig und richtig ist, wenn es nur genug fromm tönt und schön. Selbst wenn sich die Überzeugungen widersprechen. Das bringt große Gefahren mit sich. So werden auch keine mündigen Christen heranreifen, wenn sie nicht mehr wissen, was sie glauben. Deshalb ist es Paulus so wichtig, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Die geistliche Entwicklung hat zunächst gar nichts mit Intelligenz zu tun. Gottes Wirken führt Menschen zur Reife. Der allmächtige Gott muss uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben, sonst geschieht gar nichts. Und wer Gott außen vor lassen möchte, der kann wohl außerordentlich intelligent sein, kann sehr angesehen sein, aber solche Menschen werden nie weise. Durch Jeremia lässt Gott sagen, die Weisen müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden, denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Was kann man weise sein, wenn man den Schöpfer verwirft? Wenn man behauptet, das Leben sei durch Zufall entstanden, wer kann da weise sein? Der kann intelligent sein, aber nicht weise. Wer Gottes Gedanken verwirft, der ist nicht weise und kann die Welt nicht wirklich verstehen. Und natürlich wusste Paulus, dass die Christen den Heiligen Geist haben und trotzdem betet er für sie, dass Gott sich ihnen in besonderer Weise zeigt und ihnen tiefe Einsicht schenkt. Und gegenüber den Christen von damals haben wir einen großen Vorteil, denn wir haben nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue zur Verfügung. In der Bibel entdecken wir die Weisheit Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Denn so beschäftigen wir uns mit den Gedanken Gottes. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, verhilft uns zu einem vertieften Verständnis. Ich weiß, dass mit dem Bibellesen ist so eine Sache. Begriff stille Zeit. Was ist das für ein Stress für viele? Jetzt habe ich schon wieder eine stille Zeit gemacht. Da habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Und somit wird das Bibellesen zu einer verkrampften religiösen Handlung. Und dann, wenn ich dann schon lese, dann lese ich dann und denke, so, jetzt lese ich und was sagt jetzt mir das für den heutigen Tag? Und dann sucht man krampfhaft eine Aussage, die mir jetzt zu den Tag trägt. Aber ich will euch eins sagen. Wir lesen nicht für den Tag die Bibel, sondern wir lesen fürs Leben. Es geht um viel mehr. Wenn ich ein Geschlechtsregister lese in meiner stillen Zeit, meine Bibel lese, da hole ich nicht viel raus für den Tag. Aber das will ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Ich vergesse doch nicht immer gleich alles, was ich schon Jahre zuvor gelesen habe, als ob ich jeden Tag neu lese und etwas Neues mir auffällt, was mir noch nie aufgefallen ist. Das kann mal sein, aber es geht doch nicht darum. Es geht darum, dass Gottes Gedanken in uns Raum einnehmen. Dass wir uns irgendeinen Ort finden, wo wir uns die Zeit nehmen. Ohne irgendeinen Stress, was ich jetzt abhandeln muss. Damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss, sondern dass ich das lese und merke, das ist eigentlich noch interessant. Und wisst ihr, was das Interessante ist beim Bibellesen, wenn ihr Bücher lest? Nicht nur so, heute lese ich mal ein Wort aus Römer, morgen kommt was aus dem Korinther, übermorgen was aus dem Mose. Und man hat einfach so wie ein Rezeptbuch, nehme ich mal das Rezept, mal das, mal sagen, was das mir sagt. Versucht einmal, wenn ihr es nicht schon macht, Bücher durchzulesen. Ich lese seit Jahren nur noch Bücher durch. Jetzt bin ich am Jeremia. Letzte Woche habe ich die Offenbarung abgeschlossen. Ich verstehe vieles auch nicht. Ich lese einfach. Ich nehme das, was ich verstehe. Und vieles finde ich dann doch wieder spannend und denke, ist schon schräg, wie viel ich eigentlich manchmal wieder vergesse von dem, was ich schon ein paar Mal gelesen habe. Aber so lassen wir zu, dass Gott unsere Gedanken, in unsere Gedanken Raum einnimmt. Um das geht es eigentlich. Und so geschieht Vertiefung. Selbstverständlich kann uns auch Gott durch verschiedene Erfahrungen und Begegnungen und Erlebnisse wichtige Einsichten schenken, die ja doch nie im Widerspruch zur biblischen Aussagen stehen werden. Ich denke, dass Paulus mit der allerwichtigsten Erkenntnis beginnt. Ich bete, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Es geht in unserem Glauben offensichtlich hauptsächlich nicht um Regeln und Ordnungen einzuhalten. Deshalb haben auch viele die Nase voll von unserer frommen Kultur, weil sie immer den christlichen Glauben mit Regeln und Ordnungen verbinden. Und sie haben gemerkt, ich kann diese Ordnung gar nicht einhalten, ich schaff's nicht. Die anderen sind vielleicht frömmer als ich, aber ich schaff's einfach nicht. Also lass ich's. Ich halte noch so mein Christsein ein bisschen aufrecht, aber eigentlich habe ich mich verabschiedet, weil ich den Eindruck habe, ich schaffe das nicht, was ich meine, Gott von mir erwartet. Wenn ich es eh nicht schaffe, warum soll ich mich dann abstrampeln? Aber der Kern unseres Glaubens bildet die Beziehung zu Gott. Glaube hat mit Beziehung zu tun. Ich bete, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Ich bete nicht, dass ihr die Gebote immer besser haltet, dass ihr die Ordnungen besser versteht, sondern dass ihr Gott besser kennenlernt. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Es geht um Beziehung. Deshalb ist es wichtig, Gott besser kennenzulernen. Gott lernt man aber einfach nicht nur in einem Moment auf den anderen kennen. Wenn wir begriffen haben, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, heißt das noch nicht, dass wir Jesus deswegen schon gut kennen. Wir haben lediglich einmal begriffen, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb und uns das ewige Leben schenkt. Und dass er das aus Liebe tat. Wenn du auf einer Bergwanderung bist und du verlierst die Orientierung und nun kommt der Bergführer und bringt dich zurück herunter von diesem Berg, dann hast du diesen Bergführer kennengelernt. Er hat dir geholfen. Aber du kennst ihn noch gar nicht wirklich. Du weißt nur, jetzt hat er mir hier heruntergeholfen. Wenn du ihn besser kennenlernen willst, musst du mit ihm Zeit verbringen. Dann lernst du ihn kennen. Kennenlernen ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und so ist das mit Gott, Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Es ist wichtig, dass wir sie besser kennenlernen. Mit einer Bekehrung legen wir nicht gleich alle Vorstellungen ab, die wir von Gott haben. Unsere Gottesbilder entstammen durch unsere Erziehung, durch unser kulturelles Umfeld, durch unsere religiöse Prägung. Da haben wir uns ein Gottesbild, haben wir mit in unser Leben mitbekommen. Und oft meinen wir zu wissen, wer Gott ist. Doch wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, werden wir viele unserer Vorstellungen über Gott verwerfen müssen. Es ist unglaublich wichtig, dass wir Gott gut kennen und dass wir unsere falschen Vorstellungen über ihn ablegen. Als ich zum Glauben kam, ich bin so traditionell christlich aufgewachsen, als ich zum Glauben kam, freute ich mich über die Erlösung. Und dann habe ich begonnen, in der Bibel zu lesen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Gottesbild mit dem Gottesbild der Bibel crasht. Ich habe eine andere Vorstellung an manchen Punkten gehabt. Und ich musste wie entscheiden, was will ich jetzt? Will ich an dem Gottesbild festhalten, das ich in mir habe, durch meine Art, wie ich aufgewachsen bin, oder will ich jetzt halt auch liebgewonnene Bilder und Vorstellungen von Gott ablegen und akzeptieren, dass der lebendige Gott ein anderer ist. Das war ein Prozess. Und oft verteidigen wir unser eigenes Gottesbild gegen Gott, der uns sich in der Bibel offenbart. Ich kenne Christen, die verteidigen ihr Bild schon über Jahre, sind fromme Christen, über Jahre sind sie innerlich im Kampf mit ihrem eigenen Gottesbild, das sie über Gott drüber stülpen wollen, aber es kratzt immer, es geht irgendwie nicht. Also Gott besser kennenlernen heißt auch, etwas loszulassen. Aber je besser wir Gott kennen, je stärker wird unser Vertrauen zu ihm wachsen und je weniger werden wir über Gott enttäuscht sein. Paulus sagt einmal, trotz der Schande, die mit meinem Glauben verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ich weiß, wem ich vertraue, die ganze Welt kann zu Bruch gehen. Ich weiß, wem ich vertraue. Ich kenne den. Das ist zuverlässig. Und als nächstes bittet Paulus, Gott möge ihnen die Augen für den Reichtum öffnen, den sie im Glauben an Jesus haben. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Gott lasse sie erkennen, wie faszinierend und anstrebenswert die Zukunft sein wird. Sie sollen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Bei der Hoffnung im Glauben, von der Paulus spricht, geht es nicht um die Hoffnung, dass Gott uns hilft, die nächste Prüfung zu bestehen oder den Partner fürs Leben zu finden. Dafür können wir beten, das mache ich auch. Also nicht für den Partner fürs Leben, den habe ich schon gefunden, schon von längerer her. Aber so ganz normale Dinge bete ich natürlich auch. Doch die Hoffnung, von der Paulus spricht, liegt in der Zukunft. Und die Erfüllung wird garantiert eintreffen. Es ist die Hoffnung auf das große, unbeschreibliche Erbe, das Gott für uns bereithält. Es sind die Wohnungen, von denen Jesus seinen Jüngern erzählt. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das war das, was Jesus seinen Jüngern nochmals gesagt hat, bevor er gegangen ist. Das ist die Hoffnung. Ist uns das wirklich klar, was für ein großer Reichtum auf uns wartet? Freuen wir uns auf dieses Erbe oder denken wir kaum daran, weil es uns im Moment so unverschämt gut geht? Warum soll ich mich auf diese unbekannte Welt freuen, wenn mir mein Leben jetzt so Spaß macht? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Aber in unserem Glauben geht es um dieses Erbe. Das ist doch das, was unseren Glauben wirklich attraktiv macht. Diese Hoffnung auf das Erbe ist die Zusicherung, dass wir einmal auf der neuen Erde leben wollen oder anders gesagt, dass wir in den Himmel kommen. Paulus spricht von der Teilnahme an der himmlischen Welt. Dieses Erbe gehört zur grundlegenden Verkündigung bei der Evangelisation. Dieses Erbe ist gleichzeitig die Motivation für unseren Glauben. Paulus schreibt, angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Also von Anfang an wurde verkündigt, dass wir im Himmel eine große Zukunft haben. Das ist die Grundlage der Evangelisation. Lassen wir uns durch diese Hoffnung anspornen. Freuen wir uns über das bevorstehende Erbe. Vermutlich werden wir, wenn wir in der neuen Welt angekommen sind, beschämt darüber sein, wie gering wir über dieses Erbe dachten und wie wenig wir uns darauf freuten. Das können wir aber heute ändern. Freuen wir uns doch einfach. Das wird uns zu glücklichen Christen machen. Paulus schreibt, ihr könnt sicher sein, dass ihr von Gott einen Lohn bekommt. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das große Erbe, das du uns versprochen hast. Und für uns ist es manchmal gar nicht so einfach, uns darüber zu freuen. Weil wir so viel in unserem Leben haben, das uns beschäftigt und mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Und dass wir oft vergessen, was für eine wunderbare Zukunft auf uns wartet. Und hilf uns, dass wir das nicht vergessen, dass dann, auch wenn unsere Zeit gekommen ist, wir diese Hoffnung haben und die innere Geborgenheit, die nur du schenken kannst. Und wir danken dir, Jesus, dass du die Voraussetzungen geschaffen hast für diese Hoffnung. Dass du für uns am Kreuz gestorben bist, damit wir dieses ewige Leben bekommen. Und dass wir diese Zukunft haben. Danken dir. Amen.